Guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute geht es um Daniel 3. Wir kennen die Geschichte. Ist wieder eine der ganz großen Sonntagsschulgeschichten, die drei Freunde Daniels im Feuerofen. In meiner Bibel steht immer noch Feuerofen. Ich habe so den Eindruck, das ist ein Pleonasmus, eine unnötige Verdoppelung. Aber es wird noch fast verdreifacht. Es steht vom glühenden Feuerofen. Also es war wirklich heiß da in diesem Feuerofen. Ich denke, in diesem Kapitel geht es eigentlich um Glaube oder Religiosität. Habe ich wirklich eine Beziehung zu diesem lebendigen Gott? Kann ich beten zu ihm? Kann ich auf ihn hören durch Lektüre seines Wortes? Oder übe ich irgendeine Form von Religion aus? Verehre ich Heilige, Statuen und so weiter? Wie immer machte ich mir Gedanken über meine drei Punkte. Da ist ganz leicht in diesem Kapitel. Machtdemonstration des Königs Nebukadnezar, die Verse 1 bis 12. Oder Machtdemonstration dann menschlicher Religiosität, da geht es um das Bild. Und dann die Machtdemonstration des wahren Glaubens. Man könnte auch einfach sagen, der Mensch, die Religion, die Gnade Gottes. Und entschieden habe ich mich noch für was anderes. Religiöser Missbrauch der Offenbarungen Gottes. Nebukadnezar hat ja eine Traumdeutung erhalten, wo er das goldene Haupt war. Dann wurden es weniger wertvolle Materialien in dieser Statue. Die Statue, die er aufrichtet in diesem Kapitel, ist ganz aus Gold. Jetzt geht es um den Missbrauch einer göttlichen Offenbarung, die er eigentlich hatte. Anstatt Gott dafür die Ehre zu geben, will er sie sich geben. Im zweiten Punkt, der Protest des Glaubens gegen Religiosität, sehen wir die drei Freunde Daniels in diesem Kapitel, die nicht klein beigeben wollen, die sich vor dieser Statue nicht niederwerfen und die sie nicht anbeten, weil sie nur Gott anbeten wollen. Ausschließlich Gott. Wir werden auf einem Bild sehen, wie einsam man sein kann in einer großen Menschenmenge, wenn sich alle niederwerfen und du bleibst stehen. Dann bist du sehr sichtbar und sehr einsam, plötzlich. Aber sie haben nicht klein beigegeben. Und dann im dritten Punkt, im letzten Abschnitt dieses Kapitels, sehen wir die Brutalität der Religion, die es nicht dulden kann, wenn ihr die Ehre verweigert wird. Und wir sehen auch den Beistand Gottes im Glauben, wie er eigentlich in dieser Geschichte ganz außergewöhnlich ist. Das ist nicht die Regel, was wir hier jetzt lesen heute und was wir sehen. Das ist die Ausnahme. Leider. Was mir als Hauptgedanke vorschwebt heute, die drei Freunde, die haben Nebukadnezar gesagt, unser Gott kann uns aus deiner Hand retten. Und auch wenn es nicht so sein sollte, werden wir dein Bild nicht anbeten. Und ich denke, das ist die Herausforderung des Glaubens. Auch wenn es nicht so ist, dass Gott uns aus einer schweren Prüfung oder aus einem Gericht von Menschen herausrettet, dass wir ihm trotzdem treu sein wollen und ihm vertrauen. Die Geschichte beginnt, ich lese mal die ersten beiden Verse aus Kapitel 3. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten, samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Es ist eine ganz eindrückliche Einleitung in diese Geschichte. In den ersten beiden Versen steht dreimal der König Nebukadnezar. In den ersten 7 Versen steht 7-mal der König Nebukadnezar. Also wenn du dieses Kapitel liest, dann musst du merken, hier geht's um den König Nebukadnezar. Und um seine Ehre ausschließlich. Ein paar Zahlen sind noch ganz interessant. Nebukadnezar als Name kommt 32-mal vor im Buch Daniel. In diesem Kapitel 16-mal. Also am Schluss des Kapitels weißt du, wer König Nebukadnezar ist und dass es um ihn ging. Das ist mir auch schon aufgefallen, schon mehr. Lesen Sie mal zu Hause so die ersten 8 Verse zumindest aus diesem Kapitel. Das ist eine, wie sagt man, eine Meisterleistung hier, wie das erzählt wird und wie dieser König in den Vordergrund gerückt wird. Ganz massiv. Und plötzlich ist mir aufgefallen, da werden noch andere Personen in den Vordergrund gerückt. Sadrach, Mesach und Abednego, 15-mal im ganzen Buch Daniel erwähnt, 13-mal in diesem Kapitel. Nicht alle Standbilder stehen lange. Das von König Nebukadnezar stand etwas länger. Diesmal hat sich das Standbild vor uns niedergeworfen. Es sollte umgekehrt sein. Ja. 13-mal die Namen dieser drei Männer im Kapitel 3. Und diese Namen kommen immer zusammen. Sie werden nie Sadrach oder Mesach oder Abednego alleine lesen. Die drei kommen immer zusammen. Hier 13-mal, fast so oft wie der Name Nebukadnezar. Daniel steht 72-mal im Buch Daniel und in diesem Kapitel nie. Er ist der große Abwesende. Bibelausleger zerbrechen sich den Kopf. Wo war Daniel? Man weiß es nicht. Man kann die verschiedensten Erklärungen dazu lesen, vielleicht auf politischer Reise irgendwo im Ausland. Aber wo könnte das sein? Bestenfalls beim Pharao in Ägypten, aber mit dem hatten die Streit wohl kaum. Daniel ist kein Fürst, kein Provinzfürst, kein Rat, kein hoher Rat im Gericht, kein Richter. Er ist der Nächste beim König, der direkte Berater des Königs, einfach der Oberste der Weisen. Vielleicht musste er deswegen nicht da sein. Jedenfalls ist er nicht da. Er wird nicht erwähnt. Eigentlich ganz besonders, dass hier diese Zahlen erwähnt werden. Statuen machen sich auch andere Menschen, nicht nur Nebukadnezar, das ist von Nordkorea, die sind vielleicht etwa gleich groß, 60 Ellen, das sind circa 30 Meter hoch. Das ist Lenin, der ist auch so hoch mit seinem Sockel, aber Statuen kann man, wie wir es soeben gesehen haben, stürzen. Und man kann sich dann selber groß machen. Im Moment werden in der Ukraine auch Lenin-Statuen gestürzt, vom Sockel gerissen. Aber Nebukadnezar hat sich eine 60 Meter hohe, mit Gold überzogene Statue aufrichten lassen. Ganz erstaunlich. Man ist nicht ganz sicher, war das sein Bild oder war das ein Bild seines Gottes? Ich tippe je länger, je mehr auf ein Bild seines Gottes wegen dem Vers 14, wo steht, unter anderem ist es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen. Wahrscheinlich war das ein Bild seiner Götter oder seines Hauptgottes Marduk. Ist sehr wohl möglich. Ganz mit Gold überzogen, obwohl sein Traum eigentlich so ausgesehen hatte. Nur das Haupt aus Gold und dann kommen andere Königreiche. Eigentlich war die Deutung seines Traumes ganz einfach. Zusammengefasst könnte man sagen, Königreiche kommen und gehen, Gott bleibt. Das ist die Deutung des Traumes. Der Stein, der die Statue schlagen wird und der sie auch zerstören wird, und es wird nur noch Staub von dieser Statue übrig bleiben, der wird groß werden und die ganze Erde erfüllen. Und das wird in Ewigkeit bleiben. menschliche Reiche vergehen. Und er macht sich jetzt so eine Riesenstatue, einfach so zu seinem Gedenken, zu seiner Verehrung. Alle sollen sich hier niederwerfen, war übrigens ein Riesenfest geplant. Es werden mehrfach alle Instrumente erwähnt, die da gespielt werden, mehrfach alle Kategorien von Menschen aufgezählt, die man hier versammelte, damit sich wirklich alle vor diesem Standbild niederwerfen mussten und es anbeten mussten. Der König wusste zwar, dass sein Reich vergehen wird, aber irgendwie wollte er jetzt etwas ganz Großes hinstellen, das zumindest mal ihn überdauert. Er hatte die Prophezeiung, die Daniel ihm gesagt hatte, die Auslegung, ein bisschen zu wörtlich genommen. Erinnern Sie sich? Daniel hat das ihm so erklärt, diesen Traum. Er hat gesagt, du, o König, bist ein König der Könige. Das heißt schon was. Dem der Gott des Himmels Königtum, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat. Überall, wo Menschenkinder wohnen, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels, hat Gott sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gemacht. Du bist das Haupt aus Gold. So eine Erklärung kann einem schon in den Kopf steigen. Du bist der König der Könige, das Haupt aus Gold. Und anstatt Gott zu verehren, verehrt er jetzt sich selbst, lässt er sich verehren, seine Statue verehren, sein Gottesbild verehren. Und auf ihn trifft eigentlich das zu, was wir in Römer 1, 21 bis 23 lesen. Denn obgleich sie Gott erkannten, erkennen heißt noch nicht, dass man sich bekehrt hat, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen. Und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Ja, Nebukadnezar hatte erkannt. Wir lesen das in 2,47 zum Beispiel. Nach der Deutung des Traumes sagt er zu Daniel, wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse. Das hat er bereits erkannt. Aber sich diesem Gott unterwerfen? Nein. Seine eigenen Götter haben, selber groß und stark sein? Ja. Ich denke, das ist wirklich das Problem. Du bist das goldene Haupt und jetzt diese große Statue, ganz aus Gold. Und wenn wir das so sehen, dann denke ich, ist es wichtig, dass wir uns bewusst werden, wir Menschen, wir sind von Natur aus unverbesserlich religiös. Wir wollen selber leisten. Wir wollen selber gut sein. Wir wollen unseren Platz im Himmel selber verdienen. Wir wollen irgendwie mächtig erscheinen. Wir wollen stolz auf uns selbst sein. Und ganz interessant, so wie Nebukadnezar handelt hier, wird auch der Antichrist handeln. Offenbarung 13, da kommt das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde und das eine macht dem anderen ein Bild, wie hier ein Bild, eine Statue oder ein Bild, und es wird es fertig bringen, diesem Bild einen Geist zu geben, so dass das Bild reden kann. Jetzt stell dir das mal vor. Du stehst vor einer Statue und die beginnt plötzlich zu reden. Solche Wunder kann doch nur Gott wirken, ja? Nein, da wirkt Satan, ganz klar, in Offenbarung dann. Die Menschen werden das anbeten. Und auch dort steht, wer es nicht anbetet, wird getötet werden. Offenbarung 13, die Verse 14 und 15. Aber wahrer Glaube protestiert dagegen, und aus guten Gründen. Sehen Sie, Religion gibt einem System die Ehre. Wahrer Glaube gibt Gott allein die Ehre. Religion will aus eigener Leistung Gott gefallen, zu Gott gelangen. Und der Glaube vertraut ausschließlich auf die Leistung Jesu Christi, die er im Erlösungswerk vollbracht hat. Das rettet uns, unsere Leistung nicht, das wissen wir. Religion ist ein Missbrauch von göttlichen Offenbarungen sogar. Glaube lebt nach göttlicher Offenbarung. Religion will selber Macht ausüben, jedes religiöse System beansprucht Macht und übt Macht aus. Glaube ordnet sich der Macht Gottes unter. Religion ersetzt Glauben durch den Glanz feierlicher Prozessionen. Jede Religion macht irgendwie so Veranstaltungen, die glänzend daherkommen. Glaube verehrt Gott allein, nicht Abbilder oder heiligen Statuen. Religion erstickt den wahren Glauben durch liturgische Formen. Wahrer Glaube ist Dienst am Nächsten, nicht Dienst an irgendwelchen Formen. Und Religion findet sich in der Anbetung von Objekten. Man will etwas sehen. Glaube findet sich in der Gemeinschaft des Geistes und in der Anbetung Jesu Christi. Religion bezieht die Identität aus der Eigenliebe. Glaube bezieht seine Identität daraus, dass wir von Jesus Christus geliebt sind. Ich weiß nicht, was deine Identität ist. Wenn man dich fragt, wer bist du? Was sagst du dann? Also ich würde wahrscheinlich sagen, ich bin Pastor in einer evangelischen Freikirche, ich bin mittlerweile Großvater, habe 2 Enkelkinder, ich war vorher mal Lehrer in meinem Leben, irgendwie so, ja, und ich habe Familie, Kinder, Enkelkinder. Das bin ich. Okay, ist das alles? Woraus beziehen wir unser Selbstwertgefühl? Was ist uns wichtig? Du bist so viel wert, dass Jesus Christus sein Leben für dich hingab. Du warst es ihm wert, sein Leben dranzugeben am Kreuz von Golgatha, für dich zu leiden und zu sterben, damit du nicht Formen dienen musst, sondern in einer lebendigen Beziehung zu deinem Retter leben kannst. Das macht dich reich, nicht dein Bankkonto oder deine Doktortitel oder was sonst du noch hast. Ist ja auch eine schöne Identität, aber die bröckelt. Das ist wie beim Traum, die vergeht. Menschen kommen und gehen. Jesus Christus bleibt. Und wenn wir in ihm geborgen sind, werden wir bleiben. In ihm. Die Geschichte geht dann weiter. Religion ist etwas, was Nebukadnezar dann fast bis zum Exzess zelebriert hat. Abweichler werden nicht toleriert. Das sind sowieso ganz ekelhafte Menschen, ja? Das sind so, wie sagt man denen, Abweichler, Querulanten, Renitente, Ewiggestrige. Wir werden so tituliert werden als Gläubige, ganz sicher, wenn wir uns auf Gott beziehen und keinem religiösen System dienen wollen, sondern ausschließlich Gott. Wenn wir weiterlesen in der Geschichte, dann lösen solche, die sich Religion nicht unterziehen, grimmigen Zorn aus. Wir lesen das in den Versen 13 und 14. Als Nebukadnezar erfuhr, dass da 3 Männer waren, die sich nicht niederwerfen, und das bitte bei der Einweihung dieses Standbildes vor allen Großen seines Reiches, vor allem, was Rang und Namen hat, bleiben 3 stehen? Das geht doch nicht. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn. Und dann lesen wir noch, darf ich das Angesicht Nebukadnezars, oder da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich. Voll Wut bist, dann sieht man es dir an. Dein Angesicht verändert sich. Manchmal kann man noch für kurze Zeit so eine Maske tragen, aber voll Wut, dann wird es schwierig mit der Maske. Dann sieht man die Gesichtszüge, ja? Sein religiöses System soll verehrt werden. Er will die Macht auch über das religiöse System. Er will sie nicht abgeben. Es folgt Gefangennahme, Verhör, Einschüchterung. Wenn Sie das lesen in Kapitel 3, das ist eine Instruktion in Psychologie, wie man einen Menschen fertig macht. Stell ihm Fragen und lass ihn nicht antworten. Wenn du eine Frage gestellt hast und er dann antworten will, dann stell die nächste. Und dann die übernächste, dann wird er so klein, er kann sich gar nicht rechtfertigen. Und so macht es Nebukadnezar mit diesen 3 hier. Und dann sagt er ihnen, wenn ihr jetzt nicht anbetet, werdet ihr verbrannt. Die Unbeugsamen trifft das Todesurteil. Wahrer Glaube wird sich trotzdem Religiosität niemals beugen. Er protestiert dagegen. Vielleicht wurden wir deshalb im Mittelalter Protestanten genannt. Und Alexander Seibel hat daraus einen kurzen Witz gemacht und hat gesagt, leider ist bei vielen von uns der Protest verschwunden, sind nur noch die alten Tanten geblieben. Wir sollten Protestanten sein, nicht liebe Tanten. Und für unseren Glauben einzustehen wagen. Denn sehen Sie, für diejenigen, die Erlösung erlebt haben, für die gibt es keine Alternative mehr. Religion ist sowas Schwaches, dem dienen wir nicht mehr. Wenn wir die Beziehung zu Jesus Christus haben, dann kann die Statue noch so voller Gold sein und noch so glänzen, das reizt uns nicht mehr. In unserem himmlischen Vater haben wir eindeutig mehr. Unser Ziel ist die ewige Herrlichkeit bei Gott und Jesus Christus, nicht zeitliche Macht oder irdisches Wohlergehen. Aber das kann Konsequenzen haben. Und die Konsequenzen, die können sehr hart sein. Und in unserem Beispiel sind sie auch sehr hart. Religion und Macht ist untrennbar verbunden. Und die Abweichler von dieser Macht bekommen das ungefiltert zu spüren. Und ich muss leider sagen, dass in der Geschichte der Menschheit Hunderttausende, wahrscheinlich Millionen von Menschen ihren Glauben an Jesus Christus mit dem Leben bezahlt haben. Wir kennen das aus den römischen Amphitheatern. Wir kennen das aus dem Mittelalter Inquisition. Es gibt noch und noch Christenverfolgung und sie ist heute stärker als je. Stärker als zur Römerzeit, stärker als zur Zeit der Inquisition. Es wurden noch nie so viele Gläubige umgebracht wie in unserer Zeit, wegen ihrem Glauben. Bleibt man dann standhaft? Ich möchte eine Stelle lesen aus Hebräer 11, die uns sehr zu denken gibt, ja? Hebräer 11, das Kapitel der Glaubenshelden, wie wir sie nennen, wo sehr Positives steht und wo auch steht, dass viele ganz schlimme Situationen überstanden haben, überlebt haben, weil Gott sie errettete, und dann steht plötzlich ein Aber. Andere, Hebräer 11, 36 bis 38, andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durchs Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Schlimme Geschichte. Verfolgung ist so. Verfolgung passiert jetzt gerade in diesen arabischen Staaten, Libyen, Syrien, Ägypten. Von Syrien liest man, dass Kirchen zerstört werden, Gläubige getötet. Und da, wo Kirchen noch stehen, versammeln sich die Gläubigen und warten. Und wenn Muslime kommen ohne böse Absicht, die auch leiden unter dieser Kriegssituation in Syrien, helfen sie ihnen und teilen die letzten Güter, die sie noch haben, mit ihren Feinden. Und es soll zerstörte Kirchen geben, auf denen steht, wir vergeben euch. Und es hat noch selten so viele Bekehrungen gegeben in diesen Ländern wie jetzt. Weil Menschen spüren, diese Gläubigen haben etwas, was wir nicht haben, tatsächlich nicht. Die hassen uns nicht. Wir machen ihnen ihre Gotteshäuser kaputt. Wenn wir denken, was passieren würde, wenn wir Moscheen in die Luft sprengen würden. Und dann steht auf diesen kaputten Kirchenmauern, wir vergeben euch. Und wenn sie kommen, bekommen sie Nahrung, Hilfsmittel. Obwohl die, die da in der Kirche sind, oft keine Häuser mehr haben, weil man sie ihnen zerstört oder weggenommen hat. Und sie helfen. Einer von ihnen hat sogar gesagt, ich werde nicht fliehen. Ich fliehe jetzt nicht aus Syrien. Ich bleibe hier und helfe, solange ich kann. habe noch nie erlebt, dass sich so viele Muslime bekehren. Jetzt habe ich Auftrag hier. Das ist gewaltig. Für mich steht er mitten im Feuerofen, wie die drei Freunde von Daniel. Und er bleibt. Vielleicht kostet es ihn das Leben. Sehen Sie, irgendwie gehört das dazu, Leiden um des Glaubens willen. Und das ist etwas, was wir natürlicherweise nicht gern haben. Das ist ganz logisch. Wir müssen das Leiden nicht gern haben. Dazu wird keiner gezwungen oder überredet. Leiden stört immer. Wieso denn Leid? Und ich denke, dass wir in dieser Geschichte einige Antworten darauf bekommen. Drei Männer bleiben stehen und nehmen in Kauf, verbrannt zu werden. Sie widerstehen diesem König und Gott rettet sie. Nichts kann so wirken wie das. Auf uns übertragen könnte ich sagen, nichts wirkt so stark, wie wenn Menschen sehen, dass wir leiden und wir bleiben trotzdem im Frieden und fühlen uns geborgen bei unserem Gott. Obwohl das Leiden noch weitergeht, wir sind noch nicht darüber hinweg, wir tragen schwer an irgendwas und wir bleiben ruhig und halten uns an unserem Gott fest. Das wirkt. Nichts wirkt so stark wie das. Ich denke, dass Gott diese drei Freunde dort so wunderbar errettet hat, weil er wusste, es werden sich viele dadurch mir zuwenden. Die werden merken, wie hohl Religion ist und wie echt eine Beziehung zu Gott sein kann. Ich lese die Geschichte, die jetzt hier passiert, weil die ist so schön aufgeschrieben. Das möchte ich wirklich lesen und nicht einfach erzählen. Ich lese mal aus Kapitel 3 im Danielbuch die Verse 19 bis 27. Da wurde Nebukadnezar voll Wut, das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Sadrach, Mesach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Sadrach, Mesach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Sadrach, Mesach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Sie müssen da durch. Gott befreit sie nicht durch den Tod der Soldaten, die von der Hitze getötet werden. Nein, sie fallen trotzdem in den Ofen, ins Feuer. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zu dem König, gewiss, o König. Er antwortete und sprach, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln. Und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach, Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich die Satrapenvorsteher und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt. Und ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Das ist eine ganz gewaltige Geschichte. Die waren im Feuer und tatsächlich ist etwas verbrannt. Ihre Fesseln. Und das ist vielleicht ein zweites Bild, wozu Leiden gut ist. Durch Leiden kommen wir näher zu Gott und falsche Ansichten und falsche Gedanken über ihn werden verbrannt. Wir lernen ihn besser kennen. Und wir kommen ihm wirklich näher. Und wir lernen das Wichtigere kennen. Religion ist immer fixiert auf Werke und auf Objekte und nicht auf den Retter. Und sehen Sie, Leiden kann der Welt den Blick auf den Retter öffnen. Hier ist das ganz deutlich. Ich sehe vier Männer. Wir haben doch drei hineingeworfen. Der vierte gleicht einem Sohn der Götter. Das ist noch interessant. Was sieht wohl Nebukadnezar? Er gleicht einem Sohn der Götter. Woher weiß er, wie die aussehen, die Söhne der Götter? Ist irgendwie ein Unterschied zwischen diesem vierten und den dreien, die da in diesem Ofen sind? Er erkennt das zwar, aber er anerkennt ihn noch nicht. Hier gab Gott jetzt eine Machtdemonstration ganz auf seine Weise. Die stärksten Männer seines Heeres, seine Elitesoldaten, die diese drei Männer gebunden in den Ofen werfen mussten, die kamen der Öffnung zu nahe und starben bei dieser Hitze. Die drei Männer fielen ins Feuer, ihre Fesseln verbrannten, und man konnte den vierten Mann da im Feuer sehen. Und was für mich ganz erstaunlich ist, ist die Tatsache, dass hier gesagt wird, die kamen heraus, die Kleider waren noch genau wie vorher, vorher wurden die aufgezählt, Mäntel, Beinkleider, Turbane und so weiter, alles noch intakt, nur die Fesseln sind weg, und an diesen dreien bemerkt man nicht einmal einen Brandgeruch. Ich will mich jetzt nicht zu der Aussage versteigen und sagen, wenn du mal durch die Prüfung Gottes durch bist, dann wird man nicht einmal mehr einen Brandgeruch an dir feststellen. Vielleicht von außen nicht mehr. Aber eins bin ich ganz sicher. Wenn wir dann nach diesem Leben vor Jesus stehen, dann wird jeder Brandgeruch weg sein. Vielleicht haben wir so schwere Prüfungen im Leben, dass man uns das ansieht. Dass man das irgendwie merkt. Da verurteile ich niemanden. Das kann einfach so sein. Aber das wird einmal vorbei sein. Von unseren Prüfungen wird man gar nichts mehr sehen, wenn wir bei Jesus sind. Und wir werden gar nicht mehr dran denken. Paulus hat gesagt, ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht in Betracht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben werden. Da werden wir nicht mehr dran denken, das ist das nichts mehr. Auch wenn die sehr groß sind in der jetzigen Zeit, dann wird es nichts mehr sein. Durch unser Verhalten im Leid hat die Welt Gelegenheit, diesen Blick auf die Gestalt zu erhaschen, die einem Sohn der Götter gleicht. Vielleicht erkennen Sie das noch nicht gerade sofort. Und vielleicht haben wir nicht sofort eine Erklärung auf unsere Fragen, weshalb wir leiden. Vielleicht überhaupt nicht bis an unser Lebensende. Gewisse Dinge mögen wir erkennen. Ja, da hatte es Sinn oder da hat Gott so geführt. Ich wollte es anders, aber ist mittlerweile viel besser, ist mir klar geworden. Und anderes wird uns nicht klar. Da leiden wir bis ans Ende und wir wissen nicht, weshalb. Aber ich denke, wenn es dazu gedient hat, dass einer Christus findet, dann hat es sich gelohnt. Die Ewigkeit ist so viel länger als unser Leben hier. Wenn Menschen dafür gerettet werden, dann lohnt sich das Leiden. Nebukadnezar sieht das jetzt, er ruft die Männer heraus, und da muss ich sagen, doch, da kommt doch auch seine Größe zum Zug. Da ergriff Nebukadnezar das Wort ab Vers 28 und sprach, gepriesen sei der Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten. Er lobt sie sogar noch dafür, dass sie sein Gebot übertreten haben. Ist ja schon erstaunlich. Und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten, als ihren Gott allein. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass, wer immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen von dem Gott Sadrachs, Mesachs und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Darauf machte der König Sadrach, Mesach und Abednego groß in der Provinz Babel. Eine ganz erstaunliche Aussage, aber noch nicht die Bekehrung Nebukadnezars. Er nennt zwar diesen Gott, den Allerhöchsten, so ruft er ihnen, ihr Knechte Gottes des Allerhöchsten, tretet heraus. Irgendwie merkt er, da ist ein Größerer als meine Statue da draußen. Irgendwie ist er mächtiger. Die ist wohl noch einiges zu klein geraten, meine Statue. Da ist einer, der hat wirklich Macht. Von dem gibt's aber kein Bild. Jetzt habe ich was von ihm gesehen. Diesen Engel oder diesen Sohn der Götter da im Feuer, der bei ihnen war. Aber dieser Gott ist mächtig, über den wird in meinem Reich jetzt nie mehr leichtfertig gesprochen. Darauf steht die Todesstrafe. Ist aber immer noch ein religiöses Verhalten. Er hat die Beziehung zu diesem Gott noch nicht, kommt im nächsten Kapitel, werden wir sehen. Das kommt noch. Wir werden, wenn wir im Himmel sind, Nebukadnezar begegnen, der ist dort. Er hat sich bekehrt, aber jetzt noch nicht. Er verehrt zwar diesen Gott, ist der Allerhöchste, ja, das akzeptiere ich mal, er kann nicht anders, er muss einfach. Aber wirklich sein Leben ihm übergeben, sich diesem Gott unterstellen, seine Macht hingeben, nein, dazu ist er noch nicht bereit. Aber er sagt drei Dinge, und die, denke ich, die sind für uns extrem wichtig. Das haben die drei Freunde gesagt. Wisse, dass wir das goldene Bild nicht anbeten werden. Wir beten unseren Gott an, nicht deine Bilder. Und jetzt im Letzten, was Nebukadnezar sagt, sagt er, diese Männer, die ihre Leiber hingegeben haben, sehen Sie, der Glaube, unser Glaube an Gott, das ist etwas, das muss in den Leib gehen. Das manifestiert sich durch unsere Leiber, durch die Art, wie wir leben. Das sieht man. Glaube muss vom Kopf ins Herz und dann in die Hände und in die Füße. Sonst ist es nichts wert. Die Leiber hingeben, steht auch in Römer 12. Gebt eure Leiber als ein lebendiges Opfer hin, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Glaube ist nicht nur Kopfsache, das ist ganz praktisch. Sie haben ihre Leiber hingegeben. Ob dieser Gott uns jetzt rettet oder nicht, wir beten deine Götter nicht an. Das Zweite, was er gesagt hat, die wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten. Und eigentlich haben die recht. Und ich denke, das wollen wir auch nicht. Und wir halten uns dran. Wir verehren unseren Gott, wir beten ihn an und nie andere Götter. Sie haben auch keinen Ausweg gesucht und gedacht, ach, tun wir es den anderen gleich, fallen wir heute mal nieder, ist ja nur ein Lippenbekenntnis. In unseren Herzen bleiben wir Gott schon treu. Nein, sie standen zu dem, was sie glaubten. Sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Oh ja, wir durften diese Errettung erleben. Ich denke, die meisten von uns durften das. Wer nicht sicher ist, machen Sie es fest. Suchen Sie das Gespräch mit jemandem von uns. Denn es gibt keinen anderen Gott, es ist in keinem anderen das Heil. Nebukadnezar sagt so viele Dinge, die Paulus im Neuen Testament leicht anders wieder formuliert. Das ist ganz erstaunlich. Es gibt keinen anderen Gott, der so erretten kann wie dieser. Dem wollen wir treu bleiben. Ihm geben wir alles hin, auch unsere Leiber, wenn es denn mal sein sollte. Ihn wollen wir anbeten, keinen anderen. Ich will noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für die Geschichte im Daniel 3. Die Geschichte von dem Ofen, wo heiß gemacht wird, damit drei von deinen Knechten drin verbrannt werden. Damals hast du dem Einhalt geboten und du hast der König Nebukadnezar und seine Räte, die Höhen, die um ihn waren, ganz tief beeindruckt durch das. Und das hat sicher manchem Ziel gerettet. Danke für das, was du tust, Herr. Und so bitten wir dich einfach, dass wir, wenn wir leiden, unser Vertrauen auf dich setzen. dass wir deine Hilfe suchen, nicht andere Hilfe. Und dass wir dich anbeten und in dir ruhig werden und Frieden finden. Danke fürs Beispiel vom Sadrach, vom Mesach, vom Abednego. Danke, dass die Geschichte uns überliefert ist. Danke, dass wir daraus unsere Schlüsse dürfen ziehen. Dass wir unsere Liebe dir hergeben, ganz, unser ganzes Leben. Dass wir keine anderen Götter anbeten als dich allein. Weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie du. Danke für die Rettung. Danke, dass wir eines Tages in deiner Herrlichkeit dürfen sein. Und dass wir jetzt schon bei dir geborgen sind. Amen.